kann durch Wunder alles geschehen.
Aber ich fange mal mit einem anderen Beispiel an. Kennt ihr Spurrillen? Wer von euch ist Autofahrer? Kennt wahrscheinlich alle Spurrillen. Wenn nicht, habt ihr mal so die Vorstellung, früher waren die Spurrillen noch viel tiefer, bevor es Autos gab und asphaltierte Straßen. Denkt mal an die Kutschen, die auf den Feldwegen gefahren sind. Die haben immer so richtig, weil die immer auf der gleichen Stelle gefahren sind, gibt es so richtig tiefe Kuhlen. Hast du schon mal versucht, da, oder wenn du mit dem Fahrrad so da lang fährst, versuch da mal wieder rauszukommen. Richtig schwierig. Und bei den heutigen Spurrillen, die man auf der Autobahn oder auf der Landstraße kaum sieht, aber genau, man spürt sie. Man rutscht immer wieder rein. Warum spreche ich das an? Es gibt gewisse Gewohnheiten, die wir uns angewöhnt haben und die wir kaum loswerden, weil wir immer wieder reinrutschen in die gleichen Gewohnheiten. Manchmal sind das nicht nur Gewohnheiten, manchmal sind das auch Denkweisen. Wir gewöhnen uns bestimmte Dinge an, haben eine bestimmte Vorstellung, wie man was macht, richten uns danach auch häufig nach anderen. Aber manchmal ist das gut, da auszubrechen und sich was Neues anzugewöhnen. Und Wunder gehören eigentlich nicht so unbedingt zu unserem normalen täglichen Leben dazu, oder? Wer erlebt so, sagen wir mal, alle Vierteljahr mal ein Wunder? Ich will ja gar nicht jeden Tag sagen. Ja, Ute hat gerade einige Wunder erlebt, die ist ganz happy, das ist auch super, finde ich auch toll. Aber das so, ne? Es ist nicht unbedingt so, oder man hat die Augen dafür auf und sieht manche Wunder, die man sonst nicht so unbedingt als Wunder sieht. Was tust du, wenn du einen Blinden in der Stadt siehst? Kennt ihr Blinden? Was tust du? Man starrt den nicht an, ne? Sowas tut man nicht. Genau wie einen Behinderten oder sowas. Den guckt man nicht so an. Hä, was ist denn das für einer? Das macht man nicht, genau. Aber wenn du merkst, dass jemand, der blind ist, Hilfe braucht, dann gehst du natürlich hin und hilfst dem. Das ist selbstverständlich, ne? Genau. Ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass du dich gefragt hast, warum ist er eigentlich blind? Ihn zu fragen ist ja so eine Sache, ne? Warum bist du blind? Also Milan vielleicht, ne? Mit seinen 7, der wird das vielleicht, oder noch ein bisschen jünger, also Milan ist 7, ja? Der wird das vielleicht tun, dem wird man das auch nicht übel nehmen. Aber wenn wir fragen würden, das ist schon ein bisschen komisch, ne? Wieso bist du eigentlich blind? Macht man nicht. Ist dir schon mal in den Sinn gekommen, zu dem Blinden hinzugehen und zu sagen, darf ich für dich beten, damit du wieder sehend wirst? Das glaube ich dir, Elke. Aber ich glaube, du bist auch in der Beziehung eine Ausnahme. Also mir geht es einfach, ich habe schon Blinde getroffen, ich habe denen auch geholfen, ja, sie in ihrer Behinderung, ne, so weit wie es geht. Aber dass ich in dem Moment gesagt habe, Mensch, kann ich nicht für dich beten? Weißt du was? Also ich würde das nicht einfach nur so machen. Ich glaube, wir sollten auch offen sein dafür, dass der Herr uns dann sagt, so den Impuls gibt. Aber wie oft sind wir in unserer Spurrille drin, von wegen, das macht man nicht. Den spricht man nicht einfach so darauf an. Das ist ungehörig. Oder was könnte passieren, wenn ich das jetzt mache? Ich begebe mich aufs Wasser. Ich habe das nicht unter Kontrolle. Und wenn ich das tue, dann passiert was. Das löst was aus. Und zwar nicht nur bei denen. Und das ist so heute mein Thema. Den Mut zu haben, tatsächlich sich darauf einzulassen, etwas zu tun, was nicht normal ist, was übernatürlich ist. Mich auf Gott verlassen, ganz und gar verlassen, genau wie aufs Wasser gehen, mich darauf zu verlassen. Ich lese heute Morgen viel Bibel, weil die Bibelstelle ist ziemlich lang, aber die behandelt nur eine Geschichte, den Blindgeborenen. Johannes 9, ich fange mit den Versen 1 bis 7 an. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten ihn die Jünger, wie kommt es, dass er blind geboren ist oder blind geboren wurde? Hat er selbst gesündigt? Oder seine Eltern? Mehr Alternativen hatten sie nicht. Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Wir müssen den Auftrag von dem, der mich gesandt hat, ausführen, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und dann spuckte er auf den Boden, machte einen Brei aus seinem Speichel und strich ihn auf die Augen des Blinden. Geh zum Teich Siloach, befahl er ihm, und wasch dir das Gesicht. Siloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging hin, wusch sich und kam sehend wieder. Den Jüngern fiel bei dem Anblick dieses Blinden zuallererst eine theologische Frage ein. Wieso ist der eigentlich blind? Die kamen gar nicht auf die Idee, irgendwas anderes zu denken. Wieso ist der eigentlich blind? Sie waren mit Jesus unterwegs, Jesus hatte sie viel gelehrt, ne, und er wusste Bescheid. Also, wieso ist der eigentlich blind? Aber dann fragen sie, hat er gesündigt oder nur seine Eltern? Was anderes kam ihnen nicht in den Sinn. Weißt du, vorgefasste Meinung, festgelegtes Denken. Wenn einer krank ist, wenn einer blind ist, dann muss Sünde im Spiel sein. Leider gibt es das heute noch manchmal. Finde ich traurig. Gibt es denn keinen anderen Grund? Und ich finde das so schön, dass Jesus hier sagt, nee, weder der noch die. Es gibt noch mehr als das, was du denkst, was in deine Vorstellung hineinpasst. Es gibt noch viel mehr. Und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, und das finde ich auch eine sehr herausfordernde Frage, wenn Jesus hier sagt, an ihm soll die Macht Gottes erwiesen werden oder groß werden. Gott will sich groß machen durch diesen Blinden. Die nächste Frage, die sich für mich stellt, Gott, du hast den blind von Anfang an blind gelassen, von Anfang an, von Geburt an, hast ihm das zugemutet, nur um dich selber groß zu machen. Passt nicht in mein Weltbild rein. Ich kann es auch nicht erklären. Ich gebe euch jetzt keine Begründung dafür. Weil Gott ist so viel größer und so viel mächtiger, aber ich weiß, Gott ist Liebe. Aber wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann wissen wir, dass dadurch eine Menge ausgelöst worden ist. Es hat nicht nur den Blinden betroffen, es hat viel, viel mehr Menschen betroffen. Und wenn Gott den Plan hat, Menschen zu erreichen, Menschen zu erlösen und zu retten, dann mutet er tatsächlich dem einen oder anderen etwas zu, was ihn behindert. Um sich zu verherrlichen, um sich offenbar zu machen, Menschen, die es sonst nicht sehen würden. Können wir diesen Gedanken fassen? Gehört das mit zu unserem Gottesbild? Oder reißt das unser Gottesbild auseinander? Stellt das Gott in Frage, den liebenden Gott, unseren Vater? Unser Vater ist größer, als wir denken. Das übersteigt unseren Verstand. Und Gottes Anliegen ist immer, Menschen zu retten. Und nicht nur einen, sondern viele. Und dann mutet er uns sogar manchmal was zu, das wir ertragen müssen, damit andere gerettet werden. Interessant, ne? Ja. So, also den Jüngern, die haben ihre vorgefasste Meinung. Aber Jesus korrigiert das. Macht klar, nein, Sünde ist da überhaupt nicht im Spiel. Bei Krankheit ist nicht immer Sünde im Spiel. Es kann sein, natürlich, keine Frage, aber nicht unbedingt. Für Jesus ist hier an dieser Stelle die erste Option Heilung. Nicht die Frage, warum, wieso, weswegen, sondern die erste Option ist Heilung. Nicht helfen. Wie können wir dem Gutes tun? Almosen geben, irgendwie versorgen, damit er versorgt ist. Weil damals, wenn man blind war, konnte man nicht arbeiten und war auf Betteln angewiesen. Der saß am Straßenrand, hat gebettelt. Aber für Jesus kam in erster Linie Heilung in Frage. Das war seine erste Option. Wäre für mich nicht so gewesen. Aber gut, Jesus ist Jesus, ne? Genau. Und Jesus wusste, wenn er hier jetzt etwas tut, Jesus wusste das vorher schon. Das konnte man jetzt nicht unbedingt aus dieser Situation herauslesen, aber er wusste, wenn ich hier in dieser Situation was tue, wenn ich diesen Menschen heile, dann passiert was. Dann kommt Widerstand. Da werden nicht alle mit einverstanden sein, sondern da kriege ich Widerstand. Und das Nächste, was er da sagt, das wäre eine eigene Predigt, das lasse ich jetzt mal außen vor, weil ich auf einen anderen Punkt raus will. Aber er sagt, wir müssen die Werke des Vaters tun, solange es Tag ist, solange es hell ist. Es kommt eine Zeit, wo es nicht mehr möglich ist. Denk mal an das Zeugnis von Heinrich, sein Onkel. Er ist hingefahren, weil Gott ihm diesen Impuls gegeben hat und er sagt, ich lasse nicht locker. Noch ist Zeit. Noch ist Zeit, dass er sich entscheiden kann. Die Zeit ist kurz, aber noch ist Zeit. Versteht ihr? Es gibt ein Ende. Und es gibt und es wird einen Widerstand geben, auch in unserer Welt, wo sowas dann nicht mehr möglich ist. Wo der Widerstand zu groß ist. Heinrich hat das schön beschrieben. Das war ein sehr begrenzter Bereich, aber der Widerstand, der geistige Widerstand war in dem Fall so groß, dass es nicht möglich war, ihm das Evangelium zu sagen. Und trotzdem ist der Same gesät. Ja? Und es wird auch in unserer Zeit, auch im Globalen, einen Widerstand geben, wo dann solche Dinge einfach nicht mehr möglich sind. Also wir müssen die Zeit nutzen. So, was macht Jesus dann? Er spuckt auf die Erde, in den Dreck. Und damals war wirklich Dreck. Er spucke. Wie kannst du Spucke nehmen? Spucke ist unhygienisch. Was hast du da alles vorher gegessen? Spucke. Und dann in diesen Dreck hinein. Und dann nimmst du diese Matschepampe. Er hat richtig mit dem Finger drin rum Matschepampe gemacht. Habe ich als Kind auch gerne gemacht. Ich habe gerne im Matsch gespielt. Matschepampe. Und dann nimmst du diesen Dreck und schmierst dem den in die Augen. Jesus, was kannst du da? Was machst du da eigentlich? Unhygienisch, unsauber. Das macht den krank, aber doch nicht gesund. Wie kannst du bloß? Gegen alle Regeln, gegen alle Normen, gegen alles, was für uns richtig und gut ist. Oder? Hättest du das so gemacht? Ich habe mich gefragt, Jesus, warum machst du das so? Warum so? Kannst du nicht einfach die Hände auflegen und sagen, Mensch, Junge, sei gesund? Nee, Matschepampe. Und dann noch, so, und nun los, nun wasch dich. Blinden schick mal jetzt auf den Weg. Ich weiß nicht, wo das gewesen ist, steht da auch nicht. Aber anscheinend musste er einen Weg laufen. Blinder, lauf mal los. Kann ich mich nicht am nächsten Waschbecken irgendwo waschen? Hast du nicht einen Eimer Wasser da? Nein, du sollst zum Teich Siloa. Warum zum Teich Siloa? Es gibt keine Begründung dafür. Ich glaube, dass Jesus auch den Blinden herausgefordert hat, bist du mir gehorsam? Auch wenn es gegen deinen Verstand geht, wenn es überhaupt keine Begründung dafür gibt, keine logische, keine, die mir irgendwie einleuchtet, mach das einfach. Ich hab's dir gesagt. Er fordert den Glauben des Blinden heraus. Ich habe dir gesagt, mach das. Und der Blinde gehorcht. Der diskutiert nicht. Das, was ich eben gesagt habe, hast du nicht einen Eimer, wo ich mich waschen kann? Hat er nicht. Hat er nicht gesagt. Er kam nicht auf diese Idee, sondern er hat einfach gesagt, so, ich gehorche dir. Ich verschalte jetzt mal meinen Verstand und alle Widersprüche, die in mir da hochkommen, ich schalte die mal aus. Ich gehe das und ich mache das. Und es passiert das Wunder. Er kommt sehend wieder, weil er gehorsam war, nur deswegen. Das Wasser im Teich Siloa war ganz normales Wasser. Das war nicht besonders geheiligt. Jesus ist nicht vorher da gewesen, hat seine Hände da aufgelegt. Das war ganz normales Wasser. Es war aber an dem Ort, wo Jesus gesagt hat, geh da hin. Wenn er gesagt hat, geh in Jordan, dann wäre das der Jordan gewesen. Es wäre überhaupt kein Problem gewesen. Der Blinde tut das, was Jesus sagt. Er gehorcht, er glaubt und es geschieht. Jesus, warum machst du das? Warum machst du das so? Könntest du nicht Heilung immer gleich machen, damit wir uns dran gewöhnen und ein Muster uns aneignen, damit wir das genauso nachmachen können? Und ausgerechnet so Sollen wir das nachmachen? Nein, Jesus hat nicht gesagt, mach das jedes Mal genau so. Sondern er hat so häufig unterschiedlich gehandelt und unterschiedlich das gemacht mit ihnen. Manchmal hat er nur geredet, manchmal hat er Hände aufgelegt. Manchmal haben die Leute sich das selber abgeholt, indem sie ihn nur berührt haben. Es gibt kein Muster, wie Heilung geschieht. Das einzige Muster, was dabei ist, ist, dass Glauben dabei ist und ich das, den Glauben in Jesus setze und nichts anderes. Nicht in eine bestimmte Form, sondern in Jesus. In den lebendigen Gott, der außerhalb meiner Denkmuster arbeitet. Und da braucht es Glauben, Herzensglauben. So, warum Jesus, warum hast du das gemacht? Damit wir aus unseren normalen menschlichen Denkmustern herauskommen und unsere Denkweise vergrößern. Damit wir nicht in unseren festgefahrenen, auch frommen festgefahrenen Denkweisen bleiben. Auch die Jünger hatten fromme, festgefahrene Denkweisen. Denkt an den, wer hat denn nun gesündigt? Wir haben manchmal so unsere festen Vorstellungen. Es kann nur so oder so sein. Ja, aber hier wird so deutlich, breite das mal aus. Denk mal weiter. Ja. Jedes Wunder übersteigt unser Fassungsvermögen, oder? Also Fassungsvermögen, dass wir erklären können, wie so ein Wunder passiert. Ich kann es nicht erklären. War es nun die Matsche? Ja? War es das Wasser? War es, dass der Blinde gehorsam war und hingegangen ist? Ich kann nur sagen, es war Jesus. Mehr weiß ich nicht. Und wie es genau passiert ist, will ich auch gar nicht erklären. Kann ich nicht. Ich weiß, Jesus ist am Kreuz gestorben, dass wir heil werden. Das weiß ich. Wie das geschieht. Wir berufen uns immer auf das Blut. Das Blut ist schon gar nicht mehr da. Und trotzdem geschieht es. Es ist Glauben, der über unseren Verstand hinausgeht, aber ich weiß, es ist wahr. Ja? Und deswegen verlasse ich mich darauf, nicht weil ich das so gut verstehe oder begründen kann. So, es widerspricht jeglicher Logik. Und manchmal denke ich so, es beleidigt unseren wissenschaftsgläubigen Verstand. Und ich glaube, das ist auch ganz bewusst. In Korinther steht sowas davon, dass die Klugen es nicht verstehen werden. Sondern die Einfältigen, wie Kinder, die denken nicht groß darüber nach, warum, wieso, sie nehmen das einfach an. Wir müssen uns entscheiden, wie wir damit umgehen, was wir glauben wollen, ob wir es glauben wollen oder nicht, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, ob wir es zulassen oder nicht, ob wir Wunder zulassen wollen oder nicht, weil es geht gegen unsere normale Denkweise. Und es macht einen riesen Unterschied, wie wir damit umgehen. Ich lese jetzt den nächsten Abschnitt, der ist ein bisschen länger, aber da begegnen uns viele Leute, die ganz unterschiedlich damit umgehen. Und wir sehen, was das dann mit den Leuten macht und was es auslöst. Das, was jetzt kommt, ist das, was dieses Wunder, dieses Kurze, das waren ja nur ein paar Verse. Das ist das, die Vorgeschichte. Aber dann wird dadurch was ausgelöst. Da wird was in Gang gebracht durch dieses Wunder. Es geht weiter. Seine Nachbarn und andere, die ihn bisher nur als Bettler gekannt hatten, fragten sich verwundert, ist das nicht der, der immer bettelte? Einige meinten, er ist es. Andere sagten, nein, der sieht ihm nur ähnlich. Doch, ich bin es, sagt der Blindgeborene. Aber wieso kannst du auf einmal sehen? Fragten sie ihn. Der Mann, der Jesus heißt, erwiderte er, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen. Finde ich toll. Ganz gnädig. Er hat nicht gesagt, er hat auf die Erde gespuckt und einen Brei gemacht. Er sagt nur, er macht einen Brei. Er hat Jesus da nicht in die Pfanne gehauen. Finde ich toll. Nur mal so nebenher. Er machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sagte, geh zum Schiloach und wasch dir dort das Gesicht. Das tat ich und ich konnte auf einmal sehen. Und wo ist er jetzt? Fragten sie. Ich weiß es nicht, erwiderte er. Darauf brachten sie den ehemaligen Blinden zu den Pharisäern. Es war nämlich ein Sabbat gewesen, als Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte. Auch das noch. Jesus, wieso machst du das am Sabbat? Ausgerechnet, du weißt doch, wie die Pharisäer darauf reagieren. Ja, ich weiß und ich mache das deswegen. Ich sage das jetzt mal so nur nebenbei her. Ja, genau. Nun fragten die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er nun sehen könne. Er strich einen Brei auf meine Augen und ich wusch mich und konnte sehen. Das Zeugnis wird schon ein bisschen kürzer, merkt ihr? Da sagten einige der Pharisäer, dieser Mensch kann nicht von Gott sein, denn er hält den Sabbat nicht ein. Merkt ihr? Festgefahrene Denkweise. Aber wie kann ein sündiger Mensch solche Wunder vollbringen? Hielten andere entgegen. Ihre Meinungen waren geteilt. Da fragten sie den Blindgeborenen noch einmal, was sagst du von ihm? Dich hat er ja sehend gemacht. Er ist ein Prophet, gab dieser zur Antwort. Aber die führenden Juden wollten den Geheilten nun nicht glauben, dass er blind gewesen war. Deshalb ließen sie seine Eltern holen und fragten, ist das euer Sohn? Stimmt es, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern antworteten, das ist unser Sohn und wir wissen, dass er blind geboren wurde und dass er jetzt sehen kann. Ich schiebe noch mal was ein. Wenn er später blind geworden wäre, hätten sie sagen können, der war gar nicht blind. Wisst ihr, warum Gott den hat blind geboren lassen werden? Weil es kein Argument, keine Begründung dagegen gibt, dass er, ja, das ist ein Wunder. Und das war ihm wichtig. Nur mal so als Einschub. So. Seine Eltern, das ist unser Sohn und wir wissen, dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Wir haben auch keine Ahnung, wer ihn geheilt hat. Fragt ihn doch selbst, er ist alt genug und kann am besten Auskunft darüber geben. Sie sagten das aus Angst vor den führenden Juden, denn sie hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu ihm als dem Messias bekennen würde. Aus diesem Grund hatten die Eltern gesagt, er ist alt genug, fragt ihn doch selbst. Da riefen sie den Blindgeborenen zum zweiten Mal herein. Gib Gott die Ehre und sag die Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, entgegnete der Geheilte. Ich weiß nur, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Und was hat er mit dir gemacht, fragten sie. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Das habe ich euch doch schon gesagt, entgegnete er. Habt ihr denn nicht zugehört? Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr vielleicht auch seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn. Du bist ein Jünger von diesem Menschen. Wir sind Jünger von Mose. Und wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, aber bei diesem Menschen wissen wir nicht, woher er kommt. Der Geheilte entgegnete, das ist aber erstaunlich. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir wissen doch alle, dass Gott nicht auf Sünder hört. Er hört nur auf Menschen, die gottesfürchtig sind, leben und tun, was er will. Noch nie hat jemand davon gehört, dass jemand einen blindgeborenen Menschen von seiner Blindheit geheilt hat. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er sowas nicht tun. Du Sünder, du willst uns belehren? Fuhren sie ihn an. Du bist ja auch schon in Sünde geboren. Und da warfen sie ihn hinaus. Ja, jetzt wisst ihr, woher das die Jünger hatten, ne? Du bist ja auch schon in Sünde geboren. Es gab nur diese eine Lehre. Wenn du blind geboren bist, dann muss da was Sünde im Spiel sein. Entweder das von den Eltern oder du selbst. Du bist ja schon in Sünde geboren. Dieses Wunder hatte was angestoßen. Merkt ihr das? Das hat nicht nur den Blindgeborenen und die Jünger betroffen, sondern halt viel, viel mehr. Seine Eltern sind davon betroffen, die Umstehenden, die das erlebt haben, die ihn kannten und dann noch die ganzen Pharisäer. So, und ich zähle mal drei Gruppen auf. Ich teile die mal in drei Gruppen ein. Du kannst das auch anders machen, aber ich teile die mal. Es gibt die Totalverweigerer. Ja, die Totalverweigerer, die sagen, obwohl sie wissen, dass da ein Wunder passiert ist und das nicht leugnen können. Das ist ja schon erstaunlich genug. Aber die sagen, nein, wir wollen es nicht wahrhaben. Wir suchen irgendeinen Grund. Irgendeinen Grund muss es doch geben, das zu leugnen, das irgendwie in Abrede zu stellen. Die Totalverweigerung. Ich will nicht glauben. Das gibt es. Kannst du nicht viel gegen machen. Kannst nicht viel gegen machen. Da hilft auch ein Wunder nicht. Ja? Die Totalverweigerer versuchen auch, die alle anderen davon abzubringen, daran zu glauben. Die sehen Zweifel. Ja? Die stellen in Frage. Die versuchen mit Druck und Macht, andere davon abzubringen, daran zu glauben. So, zweite Gruppe ist, ich nenne die mal die Feiglinge. Die Eltern. Die Eltern wussten anscheinend genau Bescheid. Zumindest wird das daraus deutlich, was da steht. Aber die sagen, wir wissen von gar nichts. Wir halten uns raus. Wir sind neutral. Ja, zumindest sagen wir nicht, was wir glauben. Ja, wir sind neutral. Frag doch den, dem es passiert ist. Ja, wir halten uns raus. Was passiert mit denen? Glauben die nicht? Das sind so die, die mal auf dieser und mal auf der Seite stehen. Da hilft nicht viel. Da ist nicht wirklich kein fester Glaube. Und dann gibt es den, und wahrscheinlich noch einige mehr, aber den, der durch den Widerstand, der ihm jetzt selber auch begegnet, durch die Pharisäer, durch dieses Nachfragen, wie kannst du einem Sünder glauben und du bist doch selber Sünder und was weiß ich, was sie ihn da alles gefragt haben. Und dreimal dasselbe, erzähl doch mal, was da passiert ist. Der von Stück für Stück, der wächst in seinem Glauben und diesem fest wird, obwohl er Jesus noch gar nicht wirklich kennt. Der weiß noch gar nicht, wer Jesus eigentlich ist, aber er wird immer fester. Und überlegt mal, die Pharisäer, das waren die obersten Geistlichen. Die waren anerkannt im ganzen Volk als die Obersten, als die Leiter, als die Führer. Und wenn ich höre, was der denen um den Kopf so richtig keck widerspricht, ne? Ihr müsstet doch eigentlich wissen, wer das ist, wo der Herr da kommt. Ihr seid doch die Geistlichen, die Ahnung haben. Ja? Und ihr wisst das nicht. Was, wie keck. Der traut sich was. Der steht zu dem, was er erlebt hat. Und er hält das fest. Und dann sagt er ja noch von wegen, also macht sie im Grunde genommen so richtig madig. Ja? Er sagt, wenn ihr das nicht wisst, wer denn sonst? Ja, er stellt ihre Autorität in Frage. Einer, der blind gewesen ist, der nicht studiert hat, keine Theologie studiert hat. Wie kann der einen Geistlichen in Frage stellen? Weil er was erlebt hat, weil er Gott erlebt hat. So, und was machen die Geistlichen, die Totalverweigerer? Das einzige Mittel, was sie noch haben, sie nutzen ihre Macht. Sie haben ja Macht. Sie schmeißen ihn aus der Synagoge raus. Das war Ende. Rausgeschmissen. Rausgeschmissen. Hier, man könnte das natürlich auch so deuten, sie haben ihn aus dem Raum rausgeschmissen, wo sie ihn befragt haben. Aber wir haben vorher gelesen, dass sie beschlossen hatten, jeden, der an Jesus glaubt, ja, aus der Synagoge entfernen werden. Das heißt, du kannst davon ausgehen, als der rausgeschmissen worden ist bei den Pharisäern, dass er auch aus der Synagoge, aus der Kirchengemeinschaft damals rausgeschmissen worden ist. Er gehörte nicht mehr dazu. Raus aus der Gemeinschaft. Kann dir heute auch passieren. Und manch einer sagt heute, ja wozu? Wozu brauche ich denn Kirche? Ich kann auch alleine glauben. Warum hat Jesus denn Gemeinde geschaffen? Warum gibt es überall Gemeinden? Meint ihr, das ist Menschenwerk? Die erste Gemeinde, die nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt entstanden ist in Jerusalem und dann breitete sich das überall. Hat Jesus die gegründet? Hat Jesus die gebaut? Und warum? Denk mal an meine letzte Predigt. Weil wir einander brauchen, weil wir einander ergänzen, weil wir die Gemeinschaft brauchen, weil wir einander stützen müssen. Füreinander da sein müssen, von den Gaben der anderen profitieren. Deswegen hat Gott, das war Jesus' Idee, kein Menschenidee. So, Jesus war es nicht egal, was mit diesen Menschen passiert. Man könnte ja sagen, Jesus hat hier was angestoßen, Wunder getan und dann hat er sich verzogen, weil er wusste, er selber ist ja auch in Verfolgung. Die Pharisäer hatten schon sowas beschlossen, also er ist selber in Gefahr. Aber Jesus kümmert sich. Jesus ist auch das Schicksal dieses Mannes, obwohl er mit Sicherheit mitgekriegt hat, wie dieser Mann reagiert hat. Ob er das nun übernatürlich mitgekriegt hat oder nicht, steht hier nicht, aber wir wissen, er hat es mitgekriegt. Er hat dieses ganze Geschehen begleitet und wusste, wie es demjenigen geht. Jetzt steht er alleine da, hat keinen mehr an seiner Seite, ausgestoßen. Jesus hörte von seinem Hinauswurf und suchte ihn auf. Glaubst du an den Menschensohn, fragte er. Herr, wenn du mir sagst, wer es ist, will ich an ihn glauben. Er steht vor dir und spricht mit dir, sagt Jesus. Herr, ich glaube an dich, rief da der Geheilte, warf sich vor ihm nieder. Und da sagt Jesus, an mir müssen die Geister sich scheiden, sagte Jesus. Ich bin in die Welt gekommen, um solche, die nicht sehen können, zum Sehen zu bringen. Und denen, die sich für sehend halten, zu zeigen, dass sie blind sind. Einige Pharisäer, die in der Nähe standen, hörten das. Sind wir etwa auch blind? Sagten sie zu Jesus. Wenn ihr blind wärt, entgegnete Jesus, dann wärt ihr ohne Schuld. Weil ihr aber behauptet, Sehende zu sein, bleibt eure Schuld bestehen. Das war die Schuld der Pharisäer. Nicht, dass sie das nicht erkannten. Sie haben es erkannt und abgelehnt. Das war ihr Problem. Also, Jesus ist es nicht verborgen geblieben, wie es dem Mann gegangen ist und dass er jetzt auf einmal alleine dastand. Und er wusste auch, interessant, ne? Er hat ihn erst geheilt, ohne zu erzählen, wer er ist. Wir machen das meistens andersrum, ne? Wenn du geheilt werden willst, dann musst du an Jesus glauben. Stimmt nicht. Hier ist das Wunder vorher passiert und Jesus kommt, um sich zu ihm zu offenbaren, weil Jesus ist es viel wichtiger, nicht, dass er gesund ist, sondern dass er erlöst ist und gerettet ist. Und darum kümmert er sich jetzt und sagt, der steht vor dir, an den du glauben sollst. Und dieser Mann fällt sofort nieder, er glaubt, er nimmt das an, wird gläubig und hält sich an Jesus fest. Und dann sagt Jesus, und das, ich sag mal so, das ist das zweite Wunder. Das ist genauso ein Wunder, wenn ein Mensch sagt, ich glaube an dich. Das ist übernatürlich. Unser Schritt auf Gott zu, aber Gott geht den Schritt auf uns zu und wir werden neu. So, dazu brauchte er nicht seine natürlichen Augen. Er konnte jetzt sehen. Er hätte auch sagen können, jetzt ist mein Leben wieder heil, jetzt kann ich arbeiten, jetzt kann ich alles tun, ich kann mein Leben selber in die Hand nehmen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, jetzt steht mir alles offen. Und es gibt tatsächlich Menschen, die nach ihrer Heilung tatsächlich sagen, was schert mich Jesus, ich bin jetzt gesund und ich gehe meinen Weg. Dieser Blinde macht das anders. Er sieht jetzt mit anderen Augen, mit seinen geistlichen Augen sieht er Jesus, wer er eigentlich ist. Er sieht mit seinen natürlichen Augen einen Rabbi vor sich, aber mit seinen geistlichen Augen sieht er den Erlöser und den Erretter und den nimmt er an. Das sind die geistlichen Augen. Es gibt ja Leute, die sagen, wir können die Wunder, die in der Bibel stehen, nur immer als Gleichnisse sehen. Die sind nicht wirklich passiert. Man muss sie deuten. Man muss sie geistlich interpretieren. Ich bin nicht der Meinung. Aber in diesem Fall ist beides gemeint. Das Wunder ist passiert, aber man muss trotz alledem, und Jesus geht da ja drauf ein und sagt so, ich bin gekommen, dass die, die nicht sehen, sehend werden. Und ich glaube, dass das nicht nur auf die Blinden bezogen ist, sondern auf alle, die Jesus nicht erkennen. Also beides, geistlich gesehen als auch natürlich und wirklich. Ja, Jesus hat die Blinden sehend gemacht, aber auch die vom Geistlichen, die ihre geistlichen Augen zu sind, sie aufgemacht. Und ich glaube, dass das nicht nur bei diesen Blinden passiert ist, sondern doch bei einigen anderen, die das ganze Geschehen mitgekriegt haben. So, und dann geht es ja noch weiter. Die sich für sehend halten, und da geht es nur ums Geistliche. Wir wissen alle, dass wir sehen können. Ich wüsste jetzt jedenfalls keinen Blinden. Wir sehen was ein bisschen schlechter und nehmen Brille, aber wir können alle gucken. Hier geht es ums geistliche Sehen. Die, die meinen, geistlichen Durchblick zu haben, sind wir ja auch, ne? Wir haben schon so lange gläubig, haben schon so viel gelernt und haben unsere vorgefassten Meinungen. Wir meinen, wir könnten sehen und wir wissen, wie es läuft. Ich verabschiede mich immer mehr davon, dass ich sage, ich weiß, wie es läuft. Ich habe gestern mit meinen Kandidaten über Befreiungsdienst gesprochen. Ja, ich habe ein paar Dinge erlebt, aber ich kann nicht sagen, ich weiß, wie es läuft. Ich mache es nicht immer gleich. Ich bin voll und ganz auf den Heiligen Geist angewiesen. Bei Heilung genauso wie bei Befreiungsdienst oder bei Erlösung und Errettung. Habt ihr schon mal erlebt, dass es immer gleich läuft? Wir haben heute Morgen 4 verschiedene Zeugnisse gehört, wie man Menschen ansprechen kann. Und nicht jeder hat sich bekehrt dabei, aber es ist Samen gesät worden. Es ist nicht immer gleich. Ich muss aufs Wasser gehen und sagen, ich muss mich auf dich verlassen. Ich kann es nicht von alleine. Unsere gewohnten Denkweisen verlassen, unsere gewohnten Gewohnheiten auch mal rausbrechen und tatsächlich auch mal was machen, was nicht üblich ist. Jesus ist der Scheidepunkt. Und das macht Jesus hier ganz deutlich. An Jesus scheiden sich die Geister. Die Totalverweigerer und die Gläubigen. Und die so in der Mitte, mal so, mal so. Aber es scheiden sich die Geister. Es gibt nur 2 Wege. Geht nicht anders. Entweder du triffst auf Jesus und dann musst du dich entscheiden. Und manche entscheiden sich tatsächlich in diese Richtung. Und manche entscheiden sich klar in die andere Richtung. Und manche dürfen wir noch werben, weil sie sich noch nicht entschieden haben. Es geht um Licht und Finsternis. Die, die sehen, sehen das Licht. Die, die nicht sehen, sehen nur Finsternis. Die tappen in der Dunkelheit. Und wir können uns das ist geistlich gemeint, aber es ist auch im Natürlichen so. Ein Blinder sieht nicht. Er muss sich tasten. Und letztendlich, wenn wir das Licht nicht sehen, wenn wir Jesus nicht sehen, dann tasten wir uns durchs Leben. Wir versuchen etwas, wir probieren etwas aus, ob es da lang geht oder nicht. Nur wenn wir Jesus erkennen, dann wissen wir, wo es lang geht. Wo das Ziel ist, wo das Licht ist, wo das wahre Leben ist. Wer blind ist, lebt im Dunkeln. Und ich meine das im Geistlichen. Wer blind ist, wer Jesus nicht erkennt, lebt im Dunkeln, in der Finsternis. Und nur wer sehend ist, der sieht das Licht. Und Jesus ist das Licht. Und wer ihn nicht sieht, bleibt in der Dunkelheit. Jesus hat hier diesen Blinden beide Augen aufgetan. Die natürlichen, dass er sehen kann und endlich Licht sehen kann, aber auch die geistlichen Augen, dass er das Licht des Lebens sehen kann. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus durch dich Wunder tut? Hier in diesem Fall war es Jesus, der das Wunder getan hat. Aber er möchte uns dazu gebrauchen. Er möchte, dass du Wunder tust. Dann sagst du, ich kann das nicht. Ja, du hast recht, du kannst das nicht. Ich auch nicht. Aber du kannst das Wunder hier auf die Erde bringen. Wenn du bereit bist, Dinge zu tun, die der Herr von dir verlangt, ob es 200 Kilometer zu seinem Onkel hinzufahren, das ist ja schon eine Überwindung. Da gibt es so einige Argumente dagegen. Ich könnte mit meiner Zeit was Besseres anfangen, außer die Kosten und außerdem im Moment auf eine Autobahn fahren. Da gibt es so viele Argumente dagegen. Aber ich überwinde mich und ich nehme die Zeit, wenn Jesus sagt es. Und was auch immer, was der Herr möchte. Bist du bereit, aus seinen gewohnten Denkweisen rauszukommen und auch das Unfassbare zu fassen und zu glauben? Sich auf Jesus zu verlassen, unfassbar, so wie auf Wasser gehen, unfassbar. Und ich möchte dir Mut machen heute Morgen, auch mit dieser Geschichte, weil Jesus hat das vorgemacht. Wir können unfassbare Dinge tun mit ihm. Er gebraucht uns dazu und er kann dich damit zu gebrauchen, weil er ist im Himmel und du bist jetzt hier sein Stellvertreter. Der hat dich beauftragt, er hat uns gerettet, damit wir das tun. Wir sollen das, was Jesus am Kreuz getan hat, den Sieg, den er am Kreuz getan hat, der ist noch nicht vollständig umgesetzt. Der ist wahr. Er hat uns erlöst, er hat uns gerettet, er hat uns geheilt. Und trotzdem wissen wir, es gibt immer noch Krankheit hier. Es gibt noch viele Menschen, die nicht errettet sind. Es ist am Kreuz geschehen, aber wir sind diejenigen, die es umsetzen, die es zum Sieg bringen, die den Sieg in die Wirklichkeit hineinbringen. Da ist noch eine Spannung. Es ist geschehen, aber es ist noch nicht umgesetzt. Und in dieser Spannung leben wir. Aber wir sind diejenigen, die es umsetzen. Dazu hat er uns hier auf der Erde. Wir sind von ihm beauftragt, das zu tun. Es geht um kostbare Seelen. Und ein Wunder wird erstmal denjenigen natürlich glücklich machen, der das Wunder erlebt. Aber an dieser Geschichte wollte ich deutlich machen, es gibt auch einen Anstoß für viele, viele andere. Es gibt die sich weigern, okay, kannst du nichts dran machen, aber es gibt die sich darauf einlassen und durch dieses Wunder nachfragen. Und wenn es eine Reise nach Israel ist, wie kommst du nach Israel? Schönes Land oder steckt da mehr dahinter? Und schon kommst du ins Gespräch. Das sind kleine Wunder, das weiß ich. Ich möchte noch größere Wunder sehen. Ich möchte, dass der Heilige Geist Raum hat, Dinge zu tun. Lass uns bereit sein, darauf zu hören. Lass uns bereit sein, Außergewöhnliches zu tun, was unser Denkrahmen sprengt, damit Jesus wirken kann. Wir geben ihm Raum damit. Amen.